26.04.24, Israel im Krieg, Tag 203. Viele von euch haben mich angeschrieben, insbesondere in den letzten Wochen immer wieder, wie ihr euch hier in Israel einbringen könnt, ist immer die Frage, Volontärdienst, Freiwilligendienst, wo werdet ihr gebraucht, wo könnt ihr Hand anlegen? Das sind alles Fragen, die ich eigentlich kurz nach dem 7. Oktober zum ersten Mal gefragt wurde und nie wirklich, zumindest in den ersten Tagen, keine richtig gute Antwort parat hatte und mich dann in den ersten Monaten so ein Stück weit in die Thematik eingearbeitet habe, mit Hilfe von Freiwilligen. Unter anderem zum Beispiel Matthias, den ich euch hier auch vorgestellt habe, sogar als ich ihn besucht habe in Shokeda, und andere Freiwillige, die ein Stück weit erzählt haben, was sie hier in Israel an Freiwilligendienst so getan haben. Unter anderem Sandwiches für Soldaten machen oder andere Dinge hier in der Ernte und so weiter. Das ist alles wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die in diesen schwierigen Zeiten als Freiwillige nach Israel kommen und hier so eine Art, man kann sagen, aus ihrem Leben rausgehen, aus ihrer Arbeit, vom Studium raus, um hier tatsächlich Zeit zu investieren, um in diesen schwierigen Zeiten Israel und den Menschen hier zur Seite zu stehen. Also es ist die allergrößte und schönste Form der Solidarität eigentlich, kann ich sagen. So nehme ich es zumindest wahr. Und in letzter Zeit wurde ich immer wieder gefragt, weil mittlerweile ja auch fast 7 Monate vergangen sind seit Kriegsausbruch und es viele unter euch gibt, die gerne nach Israel kommen wollen würden, um hier zu helfen. Und derzeit befindet sich eine Freundin von mir in Israel, die Gabriella heißt, eine deutsche Jüdin, die seit ungefähr 2 Wochen jetzt in Israel ist. Seit fast 3 Wochen zeigt sie mir jetzt gerade und hier tatsächlich Hand anlegt und das jeden Tag. Und ich dachte anhand von Gabriella und ihrer Erfahrung der letzten 2, 3 Wochen, ich bin mir sicher, sie wird den einen oder anderen Tipp für euch haben. Und wenn nicht für euch, falls von euch eventuell dann doch keiner rüberkommen möchte, um zu helfen, dann vielleicht in eurem Umfeld jemand, wo ihr dann diese Info gerne weiterreichen könnt. Gabriella, du bist seit knapp 3 Wochen in Israel. Fangen wir einfach mit meiner Standardfrage an. Wenn ich einen Gast in meinem Podcast habe, frage ich immer in der Regel, was hat der 7. Oktober mit dir gemacht? Was hat er in deinem Leben, in deinem eigenen Leben verändert?
Also man hat mein ganzes Leben verändert, würde ich sagen. Und ich habe eine ganz andere, also der 7. Oktober am Anfang war ich gelähmt. Und bin nicht mehr aus dem Haus gegangen, habe nur noch Nachrichten weltweit geguckt und im Internet, online, alles. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Haus kam, habe ich Familien gesehen und bin in Weinen ausgebrochen. Deswegen bin ich dann gar nicht mehr aus dem Haus gegangen erstmal, bis ich meine wenigen Freunde, die noch in dem Moment übrig blieben, weil einige Freunde sich da auch dann verdünnisiert haben, sich wirklich Sorgen um mich machten. Und dann habe ich angefangen, aktiv zu werden. Dann haben wir Demonstrationen gemacht, dann haben wir Marches for the Hostages gemacht. Und da habe ich gemerkt, es ist wichtig, aktiv zu werden und für Israel einzustehen.
Das heißt, bevor du jetzt nach Israel gekommen bist in den letzten 2, 3 Wochen und hier in Israel Hand angelegt hast, hast du in Deutschland aktiv dich eingesetzt für die Geiseln und hast alle möglichen Demonstrationen mitorganisiert. Was ist denn dein Eindruck die letzten 6,5, 7 Monate in Deutschland? Wie ist die Straße drauf? Wie ist das Internet drauf? Was ist die Atmosphäre in Deutschland? Ich frage dich das, weil im Endeffekt, ich lebe in Israel. Ich bin zwar oft in Deutschland, aber aktiv in Deutschland bist du.
Also die Situation hat sich grundlegend verändert. Also man weiß nie eigentlich richtig, mit wem man es zu tun hat nach dem 7. Oktober. Und wir haben unsere Demonstration eingestellt, weil am Schluss, trotzdem wir prominente Redner und so hatten, waren nur noch 400 Leute zu Gast. Das heißt, es kamen auch sehr viele jüdische Leute nicht, weil sie Angst einfach haben. Und die andere Seite, die pro-palästinensische Seite sozusagen, die kann wahnsinnig toll und groß mobilisieren, denn da sind sehr, sehr viele Türken dabei, sind auch sehr viele Linke dabei, sind BDS, also es ist wirklich durchtränkt von allen Seiten und ich war zum Beispiel in Köln, da waren 250 Leute pro Israel auf der Seite in Köln und auf der Seite in Düsseldorf waren 17.000 pro-palästinensische Demonstranten am selben Tag. Also es sind ungeheure Zahlen und wie gesagt, man weiß nicht, auf wen man trifft heute, weil die viele Leute sind einfach mit Gaza beschäftigt und haben eigentlich Israel vergessen.
Du, Frage an dich, weil du jetzt gerade interessanterweise die eine Seite pro-israelisch und die andere Seite pro-palästinensisch nennst. Sind das wirklich Pro-Palästinenser? Also sind das Leute, die wirklich, ich sage jetzt mal, Gutes im Schilde führen, weil Pro-Palästinensisch, ich bin vielleicht auch Pro-Palästinensisch, weil ich habe eigentlich kein Problem mit Palästinensern per se und habe auch immer gesagt, gerne können sie ihren Staat haben, sie können ihren grünen Rasen haben, solange sie uns in Ruhe lassen, solange sie uns nicht die ganze Zeit terrorisieren. Und die Frage, die ich habe an dich, die sich mit dieser Demonstrantenszene auskennt, ob im Endeffekt diejenigen, die auf die Straße gehen und sich als pro-palästinensisch bezeichnen, sind die wirklich für Frieden? Sind sie für Seite an Seite mit den Juden? Haben sie in dem Sinne grundlegend vielleicht gar kein Problem mit Juden und Israel, wünschen sich nur das Beste für die Palästinenser? Oder sind es hasserfüllte, hassdurchtränkte, indoktrinierte, besessene, obsessive, durchgeknallte Judenhasser, denen es in erster Linie gar nicht um die Palästinenser geht, sondern sie auf die Straße gehen, weil es für sie gegen die Juden und gegen den jüdischen Staat geht? Was ist dein Eindruck?
Also ich glaube, dass viele Leute überhaupt keine Ahnung haben und ich glaube, dass viele überhaupt noch nie einen Juden überhaupt kennengelernt haben. Ich glaube, dass viele, auch vor allem junge Leute, Propaganda der Hamas übernehmen und einfach immer nur von den armen Kindern und Frauen sprechen und überhaupt nicht detailliert oder verifiziert sich anschauen, woher sie ihre Informationen bekommen. Das sind Hamas-Propagandageschichten, die oft einfach übernommen werden. Und das Problem ist, dass man eben mit Fakten nicht mehr ankommt. Also man kann dagegen sprechen, man kann versuchen zu informieren. Ich habe genau dasselbe, dass ich sage, also ich wünsche den palästinensischen Zivilisten, und zwar den Zivilisten und nicht den Hamas-Anhängern, alles Beste und dass sie glücklich und in Frieden leben sollen und mit uns zusammen nachbarschaftliche, gute Beziehungen haben. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass sogar viele mittlerweile die Hamas als Friedensbewegung sehen, ja, und das auch so sagen oder dass man ins Gesicht gesagt bekommt, wir möchten, dass alle Juden und Israelis umgebracht werden, damit die Palästinenser wieder ihr Land zurückbekommen oder dass man, jeder Jude ist ein Landklauer oder, also ich habe in den letzten Monaten so viel gehört und so viel auch von Menschen gehört, also Jüdinnen und Juden, die Angst haben. Ich habe eine Studentin der Akademie in München, also von der Kunstakademie in München erlebt, die nicht seit Monaten nicht mehr in die Akademie ging, weil sie so Angst hatte, angefeindet zu werden, weil es gab eine palästinensische Direktorin, die dann entlassen wurde, weil sie eben die ganze Zeit Hetze verbreitet hat. Und durch diese Entlassung haben die ganzen Studenten ihren Hass auf dieses jüdische Mädchen geleitet, die dann monatelang nicht mehr zum Studieren kam. Und ich meine, das kann ja eigentlich nicht sein. Und dasselbe ist natürlich in Berlin passiert. Die Direktoren äußern sich nicht klar und deutlich. Es wird nichts unternommen, um Juden wirklich zu schützen. Ja? Und viele Familien, das habe ich auch erlebt, ich war auf einer Veranstaltung, wo ich Juden aus meiner Stadt gesehen habe, wo ich gesagt habe, ich sehe euch überhaupt nicht mehr, aber hier seid ihr. Ja, hier fühlen wir uns sicher, weil das ist hier alles abgesperrt mit Polizei. Aber wir gehen zum Beispiel nicht mehr einkaufen auf dem Markt, ja, weil da sind zu viele Ansammlungen, sind zu viele Leute. Also auf einen normalen deutschen Wochenmarkt gehen jüdische Leute auch nicht, weil sie Angst haben. Also das, und viele, was wir auch erleben, weil wir ja auch viel in Schulen auch machen, ja, dass jüdische Kinder nicht mehr in der Klasse oder in der Schule sagen, dass sie jüdisch sind. Also das ist passiert auch.
Gabriela, du hast mir vorhin in unserem Vorgespräch, nenne ich es mal kurz, erzählt von einem Taxifahrer, der irgendwie auch Interessantes da losgeworden ist. Er wusste nicht, dass du Jüdin bist. Erzähl doch mal, was da vorgefallen ist.
Also ich kam von einer Demonstration und habe mir ein Taxi genommen, wollte nach Hause und dann standen wir im Stau und dann fragte der mich, der war so 45, Lederjacke, Deutsch, wo ich herkomme. Da habe ich gesagt, ja, ich war auf dem Weltfrauentag, Demonstration und da waren eben sehr viel Hamas-Versteher. Und dann sagte er, ja, also er findet, dass alle Juden und Israelis umgebracht werden sollen, dann können die Palästinenser wieder in ihr Land ziehen. Dann habe ich gesagt, das ist ja wohl ein Witz, was Sie da gerade sagen. Dann sagt er, nein, das meine ich todernst. Und daraufhin bin ich also fluchtartig aus dem Auto gestiegen, weil ich, also mir war es ganz schummrig. Und dann ist er aus dem Auto, also er stand im Stau, konnte sich nicht raus und rein bewegen und ist aus dem Auto gesprungen und hat dann halt geschrien, ich bring dich um, du Schlampe oder du Prostituierte oder irgendwie sowas. Also das war, also sowas habe ich eigentlich vorher noch nicht erlebt, ja.
Ja, der 7. Oktober hat schon viel, viel Dreck zum Vorschein gebracht, aber ich habe ähnliche Erfahrungen mit Taxifahrern in meiner Vergangenheit auch in Berlin. Lange vor dem 7. Oktober ein Zwischenfall war, da bin ich Berlin-Gesundbrunnen ins Taxi gestiegen. Gesundbrunnen ist im Bezirk Wedding, wo ich damals auch aufgewachsen bin. Viele Jahre später bin ich kurz zurück gewesen bei meinen Eltern, die noch gelebt haben dort, musste ins Taxi, um, ich glaube, zur Phoenix zum Phoenix-Sender zu fahren, habe mich ins Taxi gesetzt, war ein pakistanischer Fahrer. Die erste Frage, direkt in den Rückspiegel geguckt, war, wo kommen Sie her? Und dann habe ich gesagt, Iran. Dann hat er gesagt, ja, kein Problem, Hauptsache kein Jude. Das war die spontane Reaktion, ich habe noch nicht mal die Tür hinten zugemacht, hat er gesagt, Hauptsache kein Jude. Und in dem Moment habe ich natürlich überlegt, steige ich jetzt wieder aus oder fahre ich mit ihm? Und dann bin ich mit ihm gefahren, um natürlich als Iraner, so habe ich mich ja vorgestellt, herauszubekommen, wo dieser Judenhass herkommt bei ihm. Und wir hatten ungefähr 45 Minuten Zeit, bis wir da irgendwo in Zehlendorf ankamen, in so eine Villa, wo dann das Gespräch für Unter den Linden stattfand, was ich mit Phoenix geführt habe vor einigen Jahren. Und das war interessant. Der Bruder von diesem pakistanischen Taxifahrer war der Fahrer des pakistanischen Botschafters in Berlin, ja? Also dieser Judenhass, dieser ganz, ganz tiefgehende Judenhass, den habe ich auch schon tausendfach vor dem 7. Oktober hautnah erleben müssen auf Weddinger Straße oder auch dieser Taxifahrer. Aber mittlerweile viele Juden wie du, Gabriela, erleben diese Erfahrung auch tagtäglich in Deutschland. Und du gerade mit deiner Familiengeschichte, du hast Holocaust-Erfahrung in deiner Familie. Leider. Und da die Frage an dich natürlich, ist Deutschland heute 2024, ähnelt es irgendwo 1933?
Ja, bestimmt. Also ich habe auch mit vielen Holocaust-Überlebenden zu tun, die genau das sagen, die sich sehr daran erinnert fühlen, wo sogar ihre Familien sagen, bitte schau keine Nachrichten mehr an, weil wir machen uns Sorgen um dich. Also zu den Omas oder Opas. Und ich würde sagen, ja, und ich glaube auch, dass vielen Deutschen überhaupt nicht klar ist, was sie eigentlich da anrichten, ja, und wo sie da eigentlich mitlaufen oder mit was sie sich abgeben oder mit was sie sich auch nicht, besser gesagt, sie auseinandersetzen, sondern sie übernehmen einfach so Propaganda und so nach dem Motto, wie das auch übrigens Dieter Hallervorden so wunderbar macht, also schon seit Jahren antisemitisch, ich bestehe immer auf der Seite der Schwachen. Ich weiß nicht, ob Hamas-Terroristen so wahnsinnig schwach sind, ja. Und ich rege mich maßlos auf, auch über die ganzen Schauspieler und Regisseure in Deutschland, die überhaupt, also auch Leute, die wirklich für Courage mit Preisen übersät wurden, wie Iris Berben, Senta Berger und so weiter, von denen man nichts hört. Gar nichts, ein tiefes Schweigen. Vielleicht sind sie dann nochmal bei irgendeinem Gala-Konzert zu sehen, aber sie sind nicht auf der Straße, so wie jeden Sonntag. Uschi Glas, ja, was man nicht, also Uschi Glas ist jeden Sonntag in München auf der Straße und läuft für die Hostages. Und da läuft sonst keiner mit. August Zirner. Es gibt viele Schauspieler, die auch jüdische Wurzeln haben oder was auch immer. Wo sind sie denn bitte schön alle, ja? Und das ist was mich also wirklich irritiert und auch die ganzen Institutionen, wenn man sich vorstellt, dass nach dem 7. Oktober genau zwei Leute aus dem BDS-Kreis ausgestiegen sind, darunter die eine ist die Intendantin der Münchner Kammerspiele, die ihre Auffassung und ihre und Einsichten also vollkommen verändert hat und wirklich gesagt hat, mit mir nicht mehr mit der BDS. Aber Leute wie zum Beispiel Naiman oder die Direktorin der des Institut für Antisemitismusforschung in Berlin an der TU angeschlossen oder Hanno Löwy oder Versteher wie in München am NS-Doku-Center, die also eng verwurzelt sind mit Moshe Zimmermann oder also es gibt wahnsinnig viele Institutionen oder das Institut für politische die Zentrale für politische Arbeit, glaube ich, mit dem Krüger als Direktor, der auch BDS seit Jahren unterstützt. Also ich verstehe es einfach nicht, dass das institutionell in Deutschland die Kultur- und Kunstszene derartig mit eben linken, israelbezogenen Antisemitismus verwurzelt ist, ja. Und wir haben also mit so vielen Fratzen oder Gesichtern des Antisemitismus zu tun. Wir haben nicht nur mit dem Rechten und dem aus der Mitte der Gesellschaft, auch Friedensbewegung, auch BDS, auch also arabische, also muslimische Communities. Wir haben also in so vielen Bereichen Antisemitismus heute, dass es wirklich, das ist eine sehr schwere Situation. Und wenn wir sehen, wenn man die Berichte von Rias, der Anlaufstelle für Antisemitismus in Deutschland oder der Amadeo-Stiftung anschaut, was da für Übergriffe und Missbräuche passiert sind. Also das sind, ich glaube, über 3000 Fälle in Deutschland gezählt worden. Das ist in dieser kurzen Zeit sehr, sehr viel. Das ist angstmachend für viele Menschen und das gibt keine Sicherheit für Juden in Deutschland. Und wie soll man sie denn auch beschützen mit so einer Welle von Hass?
Ja, aber wie kommt das, dass im Endeffekt man als Juden, gerade in Deutschland, mit der Vergangenheit Deutschlands von vor 80 Jahren, ja, der Holocaust ist, es gibt immer noch Überlebende des Holocaust, ja, und Deutschland damals als Täter hat doch wirklich so viel Geld und Zeit und Energie rein investiert, um nach der Shoah ich sag jetzt mal, beizubringen, was gut und was falsch ist und was damals falsch war und was nie wieder sein soll, dieses Motto nie wieder, ja. Eigentlich von allen Orten auf der Welt sollte Judenhass gerade in Deutschland nie wieder stattfinden. Doch gerade in Deutschland, sagst du jetzt, Gabriela, als deutsche Jüdin, fühlt man sich als Juden nicht sicher? Und da die Frage, hat Deutschland denn, welche Lehre hat man aus dem Holocaust gezogen? Was hat man denn gelernt? Auch diese ganzen Holocaust-Überlebenden, die am Ende an Schulen und Politikern und Journalisten und die ganze Zeit so viele Jahrzehnte über den Holocaust und die schrecklichen Zeiten damals berichten und beibringen und so Zeugenaussagen machen, wie damals die Realität aussah. Hat Deutschland wirklich daraus gelernt, was damals war?
Also die Frage stellen wir uns oder ich mir auch die ganze Zeit und ich denke, dass da viel nicht gelernt wurde leider. Und für viele heute, für junge Leute ist das viel zu weit weg, das Thema. Wir haben viel zu viele Lehrer, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wir brauchen eigentlich wirklich gute Programme für Schulen und Lehrer, also für Schüler und Lehrer, weil Lehrer es einfach viele nicht vermitteln können. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt natürlich tolle Lehrer auch und es gibt auch einzelne Personen, die sich sehr für Israel einsetzen und für Judentum. Also es gibt diese Leute auch, ja, aber ich glaube, die Mehrheit will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Es ist kompliziert, es nervt. Das sieht man auch bei der Politik, weil irgendwie immer bei den Jahrestagen des 7. November und der 26. Januar und so weiter, hält man dann große Reden. Aber aus den Reden passiert eben nichts. Also reden kann man viel, Papier ist auch geduldig, aber was das Schlimme ist, es wird nicht sehr viel umgesetzt. Und wir haben zum Beispiel die Gesetze in Deutschland, wir können Leute, die gegen Juden vorgehen und sie bedrohen und so weiter, können wir vorgehen. Wir haben die Gesetze, sie werden nur nicht angewandt. Es werden Demonstrationen zugelassen, Al-Aqsa und was weiß ich alles, ja, Al-Quds-Tag. Und sie werden durchgesetzt. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, und die wäre ja wichtig, die Demokratie zu schützen, ja. Aber man schützt sie nicht, sondern man meint, man ist besonders demokratisch, wenn man eben diese verhetzten Hasser laufen lässt. Und das ist was ich nicht verstehe, weil ich denke, man muss mehr darüber nachdenken, wie man Demokratie schützt, anstatt dass man alles zulässt, wo eben viel passiert, auch an kriminellen Taten, und man sie trotzdem zulässt und danach versucht, das zu recherchieren mit der Polizei. Dann kriegt man sie aber nicht mehr meistens. Es wird viel zu wenig verhaftet, es wird viel zu wenig Grenzen gesetzt. Und das ist das, was ich zum Beispiel in Österreich sehe. Das fand ich ganz interessant. In Österreich hat man den Satz »From the river to the sea«, hat man ein neues Gesetz geschaffen, dass, wenn man das sagt auf einer Demo, dass man dann 10.000 Euro zahlt. Komischerweise in Österreich wird dieser Satz auf Demonstrationen nicht mehr gesagt. Ja, warum Gottes Willen macht man das in Deutschland nicht? Ja? Oder wenn man eine israelische Fahne verbrennt oder runterzieht von einem Masten, genau dasselbe, 10.000 Euro. Seitdem passiert das nicht mehr, weil es wird bewacht und es ist ein hoher Polizei, eine hohe Polizeipräsenz bei den Demos, und deswegen passiert das nicht mehr. Also sie gehen dann mit Schildern wie Free Gaza. Leider steht da nicht Free Gaza vom Hamas, aber zumindest Free Gaza und nicht mehr. Und das ist halt in Deutschland anders.
Du, und wenn wir den Schwenker Richtung Israel machen, ist dein Gefühl, dass Deutschland Freund oder Feind Israels ist?
Also wenn ich die UNO-Beschlüsse sehe, wo Deutschland sich so patt rausgehalten hat, auch witzigerweise im Gegensatz zu Österreich, muss ich sagen, bei solchen Freunden brauche ich keine Feinde. Weil, was ist denn das? Also wenn ich Freund bin, stehe ich bei der UN kerzelgerade hinter Israel nach so einem Anschlag. Ich bin enttäuscht von Frau Baerbock, komplettus, weil ich meine, die war mehrmals in Israel und redet aber nur noch von Gaza. Und redet eigentlich immer nur davon, dass Israel muss mehr Zugeständnisse machen, Israel muss mehr Hilfsgüter und. Aber sie redet nicht von den Geiseln, ja? Ich meine, das, was, und von Ceasefire, ja? Also, ich meine, Ceasefire kann es geben, jederzeit, der Krieg wäre jederzeit zu Ende, wenn die Geiseln freikommen. Aber die ganze Welt hat anscheinend die Geiseln vergessen. Und wenn auch alle wichtigen Politiker in Europa sich zusammengetan hätten und gesagt hätten, jetzt ist erstmal Schluss mit lustig, wir zahlen kein Penny mehr nach Gaza, bis die Geiseln frei sind, danach können wir wieder alle Gespräche aufnehmen und wir unterstützen, machen, tun, dann wäre aber was gerasselt, ja, oder wenn man Katar sagt, ihr seid aus der Olympiade und aus der IFA draußen, ja, also wenn ihr jetzt nicht mal loslegt und mal die Hamas an die Beine kriegt und dass die Geiseln frei werden, ich meine, es gäbe so viele Möglichkeiten, hat es gegeben. Die armen Leute sind heute 203 Tage in der Hölle und sind eigentlich von der Welt vergessen. Und das ist das, was ich ganz furchtbar finde.
Ja, sehr viele Enttäuschungen. Auch ich habe in diesem Podcast, den ich ja jetzt mittlerweile seit knapp 6 Monaten führe, immer wieder meine Enttäuschung über so vieles erklärt und veranschaulicht tatsächlich. Gestern in der gestrigen Folge auch mal hier und da ein Stück weit Positives versucht, gegen Ende auf den Weg zu gehen, weil es natürlich nervt, wenn man so viele Enttäuschungen, so viel Negatives. Aber eine der Dinge, auf die ich hingewiesen wurde gestern, weil ich habe 3 positive Punkte genannt, und der 4. positive Punkt von einem Follower, der mir dann geschrieben hat, Ariel, du hast gestern vergessen zu erwähnen, dass es auch sehr viel Solidarität mit Israel und den Juden heute gibt. Trotz allem oder gerade wegen allem gibt es sehr viele Menschen, auch in Deutschland, auch in Österreich, auch in der Schweiz, die zu Israel, zu den Juden halten, auf Demonstrationen gehen oder die Israel-Flagge hissen oder auf Solidaritätsbesuchen in Israel sind oder Freiwilligendienst in Israel tun. Und Gabriela, du bist jetzt seit knapp 3 Wochen hier. Und es gibt wirklich viele in Deutschland, Schweiz und Österreich, die das machen wollen, was du gerade die Tage machst. Gib den Menschen doch mal hier auf dem Weg, was du die letzten Tage so gemacht hast, wen du hier triffst, wie du hilfst und vor allem, wie die Menschen sich erkundigen können, um sich irgendwo einzuschreiben, um eventuell auch in den nächsten Wochen, Monaten nach Israel zu kommen, um Hand anzulegen.
Ja, also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil man dann eben diesen ganzen Frust mal irgendwie beiseite steckt und das ist sehr positiv, weil man arbeitet. Und man arbeitet und lernt andere Leute kennen und man hat zusammen einfach eine gute Zeit, weil man was Gutes tut und weil man sich irgendwie näher kommt und über vieles redet. Und also ich habe dabei Amerikaner, Schweden, Deutsche kennengelernt, darunter auch viele Nichtjuden, aber auch Juden und sehr viele auch Rentner, die also voll drauf, voll aktiv sind und auch körperlich voll fit sind und die einfach mit glühenden Augen da stehen und alles machen von, also ich habe zum Beispiel, also ich muss sagen, ich habe eine wahnsinnige Hochachtung jetzt vor Bauern. Ich werde in meinem Leben sehr selten jetzt noch irgendwelches Gemüse und Obst wegwerfen, weil ich weiß jetzt, wie es ist, Clementinen zu pflücken und ich weiß jetzt, wie man, also sich da wirklich, das ist eine ganz schöne Arbeit und man zerkratzt sich da, wenn man nicht ein langes T-Shirt anhat, die ganzen Arme und auch dann. Und man muss auch bestimmt die pflücken, sonst gehen sie kaputt dabei und also das ist wirklich schon, also Chapeau. Und dann weiß ich auch, wie man jetzt Gurken aufzieht in einem Gewächshaus. Das war wahnsinnig heiß, aber wir haben es gemacht, weil der arme Bauer hat niemanden, hat ein riesige Gewächshäuser. Und das war also auch bei dem Clementinenbauern an der Grenze von Gaza, ungefähr 800 Meter von Gaza entfernt. Und man hörte auch in der Nähe die Schüsse, aber das macht dann nichts. Also ich habe mich sicher gefühlt und ich habe auch keine Angst gehabt, weil ich war einfach in der Natur und habe das Gefühl gehabt, was Gutes zu tun. Und ich habe gesehen, wie glücklich der Bauer ist, der wirklich da verlassen auf, also auch diese Clementinen, das wunderschönes Obst und toll und wunderbar. Es gibt kaum Arbeiter hier, also die ganzen Arbeiter aus den Philippinen oder Indien oder so sind nicht da. Es sind auch leider Gottes viele umgekommen am 7. Oktober und auch als Hostages. Und die Bauern brauchen dringend, ob das jetzt Artischocken oder Tomaten oder Erdbeeren oder, also es ist gerade alles in vollsten Blühen und es muss abgepflückt werden.
Ja, wie macht man das? Wie kommt man da hin? Wie hast du das geschafft?
Also ich habe im Facebook zum Beispiel eine Seite kennengelernt, die heißt Word of Iron. Und da habe ich einfach so 2 Monate, bevor ich wusste, dass ich in der Zeit nach Israel kommen werde, habe ich 2 Monate immer täglich reingeguckt und habe die Sachen, die mich interessieren, einfach rauskopiert auf ein extra Blatt, also natürlich im Computer, und habe mir diese ganzen Farmen und Möglichkeiten in Tel Aviv vor allem rauskopiert und habe immer schön mitgelesen und auch teilweise geschrieben und gefragt. Und als ich hierher kam, habe ich eigentlich schon genau gewusst, wo ich überall hin will oder mit wem ich wohin will. Es gibt hier zum Beispiel eine Organisation, die heißt Leket. Und die sammelt jeden Samstagmorgen, Freitagmorgen unter der Woche Leute an verschiedenen Busstops ab. Ob das jetzt an der Habima in Tel Aviv ist oder in Ramat Gan oder sonst wo. Aber das Ganze gibt es auch in Haifa und in Jerusalem. Die sind organisiert, die sammeln die Leute ein. Man muss aber selber sich eben auch dementsprechend, also ich habe mir Gartenhand, also
Leket. Gibt es das auf Englisch? Also kann man das auf Englisch,
ja,
im Internet?
Ja, das ist Leket.org. Leket.org ist die Webseite. Und also man sollte, also einfach als Ratgeber, man sollte eine Wasserflasche dabei haben, man sollte eine Kopfbedeckung dabei haben, man sollte am besten auch ein langes T-Shirt anziehen, man sollte Gartenhandschuhe, also so haben auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch selber eine Gartenschere mitnehmen, weil die meisten sind stumpf, die man dort kriegt, weil natürlich so viele Leute da rumarbeiten. Und man sollte gute Schuhe anhaben. Also ich habe zwar immer Sneakers an, aber es geht auch, wenn es ein bisschen fester ist, weil mit Sandalen ist es nicht so wahnsinnig doll dort. Also bei den Farmern. Aber es gibt ganz verschiedene Farmen. Es gibt Farmen, zum Beispiel ist jetzt gerade ganz wichtig, gibt es eine Pferdefarm, wo der Besitzer im Rollstuhl sitzt, weil er sich verletzt hat und die ganzen Tiere sind unterversorgt. Es gibt Farmen mit Tieren. Also gerade nach dem Krieg sind sehr viele jetzt evakuierte Dörfer, wo die Tiere verwaist sind, die man eingesammelt hat. Und wo es eben ganz so mehrere Farmen gibt, die die Tiere versorgen und wo es auch verletzte Tiere gibt durch den Krieg.
Wie kommt man daran?
Auch über diese Webseite. Leckert? Nein, über die Webseite in Facebook, Sword of Iron.
So doch.
Und das ist ganz wichtig, also weil da ist auch, also ist Not am Mann. Also es gibt Farmen sozusagen und Kibbutzim und Moschafs, wo man eben Früchte oder Gemüse erntet oder verpackt auch. Also Paprika werden jetzt, also heute ist zum Beispiel ein Tag gewesen, wo man Paprika verpacken hätten sollen und Artischocken und so weiter. Also es ist jeden Tag was anderes und es ist überall in Israel gibt es die Möglichkeiten, ob das Jerusalem, Haifa oder in Tel Aviv ist. Und sind eben organisierte, es gibt auch organisierte. Man kann auch zum Beispiel zu einer Farm 2 Wochen fahren und kann dort übernachten und kann dort wirklich 2 Wochen mit vielen anderen dort fest sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch einfach ins Internet gehen und sagen Volunteer in Israel. Da findet man ganz viele Möglichkeiten und auch über Keren Hayesod zum Beispiel, also den israelischen Nationalfonds. Das ist übrigens die älteste Bewegung im landwirtschaftlichen Bereich, die es gibt. Also da sind die Grünen noch ganz grün. Und ich will nur sagen, dass ich wusste genau, was ich will. In Tel Aviv gibt es zum Beispiel ein veganes Restaurant, die massiv viel für Soldaten vegan kochen. Da kann man mitkochen. Da gibt es Zeiten, also von 9 bis 12.
Wo ist das?
Das ist in der Yirmiyahu 17. Das heißt J17. Und da kann man den Asaf, das ist der Besitzer, der ist auch überall im Sword of Iron seine Nummer, kann man den anrufen und sagen, ich will bei Schicht sowieso mitmachen. Und dann gibt's auch viele Barbecues für Soldaten im Westjordanland, nahe Gaza, weil die Soldaten müssen gut versorgt sein natürlich für das, was sie tun. Es gibt in Ramat Aviv eine beherzte, wunderbare Revital, wo die jeden Montag und Mittwoch, glaube ich, 400 Sandwiches für Soldaten macht, wo wir auch Snacks auseinander sortierten für Koscher Le Pesach und nicht, ja, wo dann die ganzen Pakete an die Soldaten gefahren werden.
Auch da warst du und hast Hand angelegt, ja?
Wunderbar, da kommen die Hausfrauen von Ramat Aviv zusammen, es ist herrlich.
Und auch internationale Helfer bei sowas?
Also ich war die Einzige, die außerhalb der Israelischen waren, aber die waren alle ganz happy, dass wir, also da wird gequatscht, gemacht, getan, aber Gott sei Dank auch gearbeitet. Und Brotlieferungen, die wurden dann an Obdachlose gebracht oder an Familien, die evakuiert sind. Dann gibt's einen, übrigens gibt es hier auch ein Hotel in Tel Aviv, das heißt, es gibt ein Hotel in Tel Aviv, wo sehr viele evakuierte Familien leben mit Kindern, wo es auch Sozialarbeiter gibt, die man anrufen kann, dann kann man mit den Kindern zusammen malen. Also
wie
man
heißt
muss
das Hotel?
Orchid Hotel, Yakon. Und die, da muss man allerdings dann für die Kinder auch also Farben, und das kann man alles am Schuck kaufen, no problem, ja. Und da muss man einfach Malblocks und Farben, und dann kann man mit den Kindern malen, und da kann man auch ich bin dann auch zum Beispiel, das ist wieder eine ganz andere Sache, aber das wollen wir als Verein wahrscheinlich unterstützen. Wir waren bei den Überlebenden von dem Nova-Festival. Von der Nova Party, was ich nicht wusste, es sind 3.800 Überlebende. Darunter geht es manchen wahnsinnig schlecht, also hochdepressiv, suizidal. Und da wollen wir als Verein ein bisschen einsteigen. Und da kann man natürlich auch, also man kann am Hostages Square arbeiten, da werden auch Leute gebraucht bei den Ständen oder auch bei der Versorgung der Hostages Familien. Also es ist ein riesiges Angebot, und ich kann nur sagen, dann gibt es ein Aaron's Angel zum Beispiel im Expo Parkdeck von der Tel Aviver Expo. Da kann man natürlich nicht mit einem jäckischen Kopf hinkommen, weil da ist alles so ein bisschen desorganisiert. Da kommt man, wenn man an eine gute Person rankommt, dann kann man auch wirklich 8 Stunden am Tag, wie ich das gemacht habe, durcharbeiten, und das hat mir auch Spaß gemacht, aber da kann man auch hinkommen und sagen, lieber Gott, ich gehe wieder. aber trotzdem, sie machen, egal wie, sie machen eine gute Arbeit. Sie also sortieren ganz viele Decken und Wäsche für Soldaten und für Familien und Spielzeug und Kleidung und whatever. Also das ist auch wichtig, aber manchmal muss man einfach seine deutsche Genauigkeit oder so zurücknehmen. Aber das sind auch sehr, sehr nette Leute, die also dort habe ich schwedische Volunteers kennengelernt und eine Berlinerin und Amerikaner viele. Also ich denke, dass wenn man was im Moment machen will, kann man hierher kommen, auch nach dem iranischen Angriff. Also ich fühle mich hier absolut okay und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wunderbare Arbeit.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.